Im ersten Schritt ist es nicht ganz gelungen. Ich habe dann entsprechend Seminare gemacht und muss ich sagen, habe ich ja, gute Referenten gehabt, die eigentlich gesagt haben zu mir, oder einer ganz speziell, hat gesagt, Gerhard, du musst aufpassen, du hast ein Missionierungssyndrom. Du willst sozusagen 100% von deiner Idee überzeugen und das ist von der Energie her also unglaublich anstrengend und passt nicht. Und im zweiten Schritt haben nur 5 Mitarbeiter mitgetan, das ist da allerdings dann der Partner war schon nicht mehr da, also in der Firma. Dann haben 5 Mitarbeiter mitgetan und die haben das Risiko halt auf sich genommen und gesagt, ja, das klingt alles gut. Also ihr Risiko ist halt einfach, dass sie vielleicht ein Jahr wirklich nur um den Kollektivvertrag arbeiten.
1974 legten Otto Staudacher und Gerhard Stocker die Basis für ein Unternehmen, das mittlerweile über 20 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Der Anfang, der war recht interessant, denn beide Gründer haben am Anfang einen stetigen Wechsel zwischen Außen- und Innendienst miterlebt, aber schafften im ersten Jahr einen Umsatz von umgerechnet ca. 200.000 Euro. Aber von welchem Unternehmen spreche ich denn überhaupt? Es geht um die Stasto. Stasto ist ein Händler für Industriearmaturen und Pneumatik in der Automationsbranche. Dabei beliefert das Unternehmen den Maschinen- und Anlagenbau. Und im Sinne der Nachhaltigkeit wird das Produktsortiment ausschließlich von europäischen Herstellern bezogen. Und die Nachhaltigkeit spielt auch bei der Kultur von Stasto eine große Rolle. Und zwar im Sinne der MitarbeiterInnen. So sieht das Mitunternehmermodell vor, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin nicht nur zum Erfolg beiträgt, sondern auch selbst Gesellschafter oder Gesellschafterin werden kann. Gerhard Stocker, muss man sagen, ist nicht mehr im Unternehmen tätig, also er ist nicht mehr bei der Stasto, er übergab 2003 an die nächste Generation, aber man verbindet ja mit Gerhard Stocker nicht nur die Stasto, sondern auch den Fußball. Insbesondere beim FC Wacker Innsbruck war Gerhard Stocker lange Zeit involviert und er war darüber hinaus Aufsichtsrat bei der österreichischen Bundesliga. Das heißt, wir sprechen im Gespräch zum einen an gewissen Stellen über Fußball, über den FC Wacker Innsbruck, aber auch natürlich über die Stasto, Unternehmertum, Lernerfahrungen, Einstellungen sowie schwierige Herausforderungen oder auch Entscheidungen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Gerhard Stocker. Was denkst du, ist der Grund, dass eigentlich all deine Geschwister und auch du unternehmerisch tätig sind?
Tätig waren, jetzt sind sie, mittlerweile sind sie alle in Pension, also wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Ja, dass wir es wirklich eigentlich von den Eltern, auch von Vater, Mutter gelernt haben, sozusagen, dass man eigentlich sein Schicksal selber in die Hand nehmen soll und dann eben auch unternehmerisch tätig sein. Da gibt es natürlich auch viele Zufälle, warum wer sozusagen selbstständig wird. Bei mir war das auch so. Und ich glaube, wir Geschwister haben uns auch gegenseitig irgendwie angesteckt.
War die Stasto das erste unternehmerische Projekt von dir?
Von mir natürlich, ja. Das erste und einzige. Es ist ein unternehmerisches Projekt, wirklich als Unternehmen war es das erste und einzige. Aber ansonsten, als Bauer habe ich schon einiges gemacht. Zum Beispiel, war es noch gut, weil ich beim Bundesheer war, war ich in der Walchen in Wattens. Und die haben in der Tragtierkompanie Mist produziert, unfassbar. Also wirklich, da haben wir eigentlich nicht gewusst, wohin. Und der Schwager und die Schwester, ältere, die älteste Schwester, die waren, haben wir gerade noch rein gehabt und haben gesagt, ja, eigentlich verstehen sie nicht. Also sie kennen da Leute, die wirklich auf das stehen würden. Und mir ist nachher zugestanden worden, dass ich einen LKW von meinem Bruder leihen kann, der sozusagen das väterliche Unternehmen als Brennstoffhändler übernommen hat. Da habe ich mir den LKW dann ausgeglichen und ich habe beim Bundesheer mit Mist hin und her gependelt, weil man praktisch dann da in der Nähe der Zollfreizone in der Großgärtnerei verkauft haben. Und solche Sachen habe ich eigentlich immer gemacht.
Wie ist dann die Idee für die Stasto entstanden? Also du hast ja das gemeinsam mit dem Otto Staudacher gegründet, ja. 1974.
Ja, das war eigentlich, da war eigentlich unser ehemaliger Chef die Ursache. Also wir hätten festgestellt, ich war da für Ostösterreich zuständig im Außendienst und haben einfach festgestellt, dass unser Vertriebsprogramm einfach zu schmal ist. Da müsste man noch ein bisschen was dazu anbieten können. Und wir waren da ziemlich rührig und hätten Vorschläge gemacht, wie wir unser Vertriebsprogramm erweitern könnten. Und der Chef hat das nicht gutiert. Und dann haben wir halt Lieferanten gefragt, was sagt sie dazu, wenn wir das machen und ein Unternehmen beginnen.
Und das habe ich ja am Anfang, habe ich gelesen, abgewechselt, Außen- und Innendienst. Also jeder hat jede Woche mal was anderes gemacht.
Dann. Ja, wie man halt zu zweit arbeitet. Und dann haben wir eben, die erste Einstellung war eine, also ganz am Anfang hat sozusagen meine Frau auch im Bürobereich mitgeholfen, aber sehr rasch haben wir dann eine erste Halbtagskraft eingestellt. Und natürlich, wer macht die Arbeit? Also es war völlig klar, dass wir einfach abwechselnd Außen- und Innendienst gemacht haben. Und das war schon sehr spannend und man hat auch viel gelernt, weil man natürlich nach der normalen Arbeitszeit hat man halt die Baxteln zusammengestellt und am nächsten Tag zur Post gebracht. Das war alles in den ersten 2 Jahren eigentlich, war das die Standardarbeit.
Wie risikobehaftet war damals der Schritt?
Der war, ja, es kann ist schwierig. Also wir waren sozusagen schon der Meinung, dass das Risiko sich in Grenzen hält. Für mich war schon überraschend, dass es tatsächlich nicht möglich war, anfänglich eine Bank zu finden, die ohne die Haftung von meinem Vater sozusagen uns bereit war, Geld zu geben. Aber dann haben wir doch eine Bank gefunden. Ich habe gesagt, wenn ich das brauche, dann lass es, weil ich will nicht, falls was schief geht, auch die Familie hineinziehen. Also das will ich nicht. Grundsätzlich aber haben wir schon ein Konzept gehabt, dass wir gesagt haben, ja, wenn alle Stricke reißen, müssen wir halt das erste Jahr zum Beispiel von den Reisekosten leben oder einfach wirklich mit den Aufwänden extrem heruntergehen. Und ich habe mir erst getraut, wie doch der eine oder andere Kunde gesagt hat, wir haben nicht ganz das gleiche Programm gehabt, wie wir sozusagen als Mitarbeiter gehabt haben, als Angestellte, sondern ein etwas anderes Programm. Und man hat natürlich da Firmen gekannt. Und ich jedenfalls habe bei ein paar Firmen vorgestellt und gesagt, wir tragen uns mit dem Gedanken, selbstständig zu werden, ob sozusagen sie bereit wären, da mit uns zusammenzuarbeiten. Und da ist eigentlich dann Sensationelles gelungen. Also ich habe dann gesagt, man muss da schon vielleicht 30% runter tun von den Zusagen und dann könnte das funktionieren. Und es war aber dann so, dass eigentlich unglaublich, was ich quasi moralisch verpflichtet habe irgendwie, die haben das eingehalten und deshalb war das erste Jahr, also eigentlich unglaublich. Das zweite Jahr war dann schwieriger, weil wir dann schon Fixkosten gehabt haben, schon den ersten Außendienstmann in Wien angestellt gehabt haben und einfach schon Basiskosten gehabt haben, die nicht mehr ganz ohne waren.
Ich glaube, im ersten Jahr habt ihr 3 Millionen Schilling umgesetzt, kann das sein?
Ja. Das wird stimmen, ja. Das weiß ich so nicht mehr ganz genau. Wir haben einfach gesagt, es ist ganz klar, wir müssen schauen, dass wir da leben mit der Differenz. Eben, das ist eben ganz, ganz wichtig, auch heute den Leuten klar zu machen, ich kann nicht hergehen und einfach sagen, ja, das brauche ich zum Leben. Eigentlich ist die Herausforderung umgekehrt. Ich muss mit dem da leben, mit dem ich sozusagen was übrig bleibt, was ich erwirtschafte. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die man. Meine erste Frau, die ja leider sehr früh verstorben ist, die haben uns einfach zusammengeguckt und haben gesagt, ja, okay, da und da können wir einfach wirklich Einschränkungen machen. Und so haben wir versucht, sozusagen das Risiko für Externe, also extrem zu minimieren. Und eigentlich haben alle sozusagen in unserem Umfeld dann gut gelebt. Auch die Bank, die am Anfang mitgetan hat, die haben alle gut mitverdient.
Aber die ist es nie ums Geld gegangen eigentlich, oder?
Mir ist immer gegangen und das ist eigentlich schon fast eine Lebensformel. Ergebnis ist Qualität mal Akzeptanz. Da habe ich auch ziemlich viel so entwickelt, auch auf der Uni. Wenn man das wirklich an der Basis hernimmt, dann entsteht Ergebnis. Und Ergebnis kann dann nie Ziel sein. Es ist aber schlimm, wenn ich heute sage, ich will die Rolle in der Wirtschaft spielen, so viel Umsatz machen oder der Haupt, wie soll ich jetzt eigentlich sagen, es gibt verschiedenste Ziele, die einfach das Ergebnis dann nicht entstehen lassen. Man hat dann nicht die Ruhe und kann nicht hergehen, sozusagen einfach immer zu arbeiten, wie kann ich Kunden für uns gewinnen, und dann wird das Ergebnis automatisch ein hohes sein. Also wirklich von Denken her umdrehen und einfach sagen, kein Umsatzziel, kein Deckungsbeitragsziel, sondern immer schauen, Moment, die Kunden sozusagen müssen wir so und so bedienen, wir müssen schauen, dass wir das und das an Dienstleistung bringen können, dann werden sie bei uns kaufen und dann ist automatisch das Ergebnis ein entsprechend hohes, ein ansprechendes.
Was waren die wirtschaftlich schwierigsten Zeiten?
Ja, das war der Ausstieg von meinem Partner.
Okay.
Das war klar. Also das war ganz, ganz schwierig. Und weil für mich da ganz schon etwas überraschend die Hausbanken also offensichtlich kalte Füße bekommen haben. Weil sie gesagt haben, ja, wenn jetzt da, wo ich ja absolut sagen muss, mein Partner war ein super Techniker in keinster Weise. Irgendwie sozusagen beim Aufbau müssen wir beide zugeben, hätten wir es alleine wahrscheinlich nicht geschafft. Also da haben wir uns gut ergänzt. Und dann hat sich halt etwas auseinandergelebt, wo die Firma hingehen soll. Und dann haben wir uns getrennt und das war eine schwierige Zeit. Und eigentlich, muss ich sagen, kann ich halt noch feststellen, wenn es nicht einen Banker gegeben hätte, der einfach dann total überzeugt war von dem, was ich da präsentiert habe, weil ich gesagt habe, ich verstehe eigentlich die Hausbanken jetzt nicht ganz, weil das Risiko ist zwar von den Beträgen her sozusagen ein größeres, aber ich gesagt, wenn wir jetzt da wirklich ganz offen arbeiten und die Zukunft sozusagen gemeinsam gestalten mit voller Offenheit und offene Bücher und von mir aus alle Vierteljahr sozusagen hocken wir uns zusammen, wie es läuft. Ich habe da ein 5-Jahres-Konzept gehabt, was wir dann gar nicht gebraucht haben. Also es, wie gesagt, wenn es in 5 Jahren nicht geht und man sagt, dann geht es vielleicht in 7 Jahren, dass wir das eigenen Cashflow das sozusagen verdienen. Und es könnte halt sein, wenn das alles nicht funktioniert, was ich da präsentiere, dann müsste ich die ganze Firma verkaufen unter Umständen. Und dann könnte ich mal sozusagen auf Deutsch gesagt in den Hintern beißen, dass vielleicht mein Partner 80% gekriegt hat und nicht nur 20%. Aber ich werde wohl wenigstens sozusagen die Hälfte bekommen, was ich meinem Partner zahlen habe müssen. Also sozusagen den Betrag vom Partner werde ich wohl erwirtschaften oder der Verkaufserlös sein, weil man die ganze Firma verkaufen muss. Also war das Risiko für die Banken meines Erachtens ein kompletter kleines. Und wie ich das so präsentiert habe, da hat dann nachher der entsprechende Banker den auch gesagt, das war eigentlich der ausschlaggebende Passus, wo man ganz begeistert war, weil ich gesagt habe, und dann, wenn es sein muss und ich die Firma verkaufen muss, dann habe ich auch noch 2 Hände, du kannst halt wieder was anderes machen.
Was macht die Firma eigentlich genau?
Die Firma arbeitet mit Unternehmen zusammen, sozusagen am Sektor Automation, Industrieautomation. Ich denke, dass mittlerweile wirklich der größte Teil Maschinenpakete, die Zusammenarbeit sozusagen ist mit Anlagenbauern, Maschinenbauern, auch sozusagen im Wartungsbereich, im Reparaturbereich, im Bereich sozusagen mittlerweile mehr Armaturen und Pneumatik, das sind die Hauptgeschäftsfelder. Und die Kunden sind so breit gestreut von der Branche her, dass man eigentlich schon relativ sicher sein kann, weil alle Branchen gleichzeitig sozusagen nicht einfach heruntergehen. Und vor allem meines Erachtens ist ganz, ganz wichtig, jeder völlig gläsern, jeder Mitarbeiter weiß genau, wie sozusagen die Firma steht. Und wenn sich alle Mitarbeiter Gedanken machen, dass wir entsprechend Kunden bekommen und auch bereit sind, dass das Einkommen atmet. Und deshalb haben wir ja diese Gewinnbeteiligung, Mitarbeiterbeteiligung. Dann kann es zwar mal heruntergehen, aber dann muss man halt wieder so positiv sein, dass wir alle sagen, aber das ist nur sozusagen ein natürliches Tal, ein natürlicher Zyklus in der Firma, geht nie alles immer gleich. Also da gibt es Täler und ohne Täler gäbe es aber auch keine Berge.
Wie ist damals das Konzept aufgenommen worden? Also wie diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Beteiligungen, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, du warst ja damals schon relativ visionär zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das war ja in den 90er Jahren, oder?
Ja, es ist so gewesen, ja. 93 sozusagen haben wir dann richtig das eingeführt, aber im Vorfeld, da war der Partner noch in der Firma. Grundvoraussetzung ist einfach für so ein Modell, meines Erachtens, gläserne Firma. Also ich ganz klar, bis zu den privaten Namen vom Unternehmer, völlig klar, man darf da nichts sozusagen irgendwie verschleiern oder umeinander trickseln. Also die Mitarbeiter oder Mitunternehmer dann müssen schon extremes Vertrauen auch entwickeln. Und das ist halt die Herausforderung. Also im Endeffekt war es schon so, dass man im ersten Schritt ist das nicht ganz gelungen. Ich habe dann entsprechend Seminare gemacht und muss ich sagen, habe ich ja, gute Referenten gehabt, die eigentlich gesagt haben zu mir, oder einer ganz speziell, hat gesagt, Gerhard, du musst aufpassen, du hast schon Visionierungssyndrom. Du willst sozusagen 100% von deiner Idee überzeugen und das ist von der Energie her also unglaublich anstrengend und passt nicht. Und im zweiten Schritt haben da 5 Mitarbeiter mitgetan, das ist da allerdings dann der Partner war schon nicht mehr da, also in der Firma. Dann haben 5 Mitarbeiter mitgetan und die haben das Risiko halt auf sich genommen und gesagt, ja, das klingt alles gut. Also ihr Risiko ist halt einfach, dass sie vielleicht ein Jahr wirklich nur um den Kollektivvertrag arbeiten. Und dann haben wir ohne Vertrag einfach ein Jahr probiert und das war dann wirklich sehr erfolgreich, weil man genau das, was ich da in dem Seminar eigentlich mitgenommen habe, dass man eigentlich nur ungefähr 20% sozusagen braucht, die dafür sind. Und es gibt eben Leute, die stellt man fest, die einen sind dafür, die anderen sind neutral und manche sind dagegen. Und wenn aber 20% dafür sind, dann ist es nicht mehr von mir nur abhängig, ob da ein Sog entsteht, ob die Leute, die im neutralen Bereich sind, auch zu begeistern sein und da dann mit tun. Und das war dann wirklich ein Senkrecht schade. Das war unglaublich, was da los war. Also deshalb haben wir auch Ausstieg von meinem Partner, also dann ganz leicht aus dem eigenen Cashflow finanzieren können.
Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bezahlen dann für die Unternehmensanteile, oder? Also sie kaufen sich quasi eine Firma ein.
Nein, nicht, sondern es waren stille Gesellschafter, haben eine Einlage sozusagen gemacht, aber das war schon oder ist auch völlig gekoppelt mit dem Dienstverhältnis. Also deshalb sagt man eben Mitunternehmer, also sie sind nicht so, wenn man landläufig jetzt sagt, GmbH-Anteile oder was, aber nicht. Wir waren damals nur ganz normale Familien-KG und die Mitarbeiter waren stille Gesellschafter. Mittlerweile sind sie Kommanditisten, aber auch gekoppelt sozusagen an das Angestelltenverhältnis.
2003 bist du ja dann ausgestiegen von der Firma. Man hört ja ab und, oder? Also da war ja dann die Betriebsübergabe an den Sohn.
Ja, also komplett ausgestiegen bin ich dann 2011. Ja, aber die Geschäftsführung sozusagen mit 2003 übergeben. Ja, und das war auch so eine Geschichte. Bei Tiroler Wirtschaftsforum habe ich mit einem deutschen Unternehmer Mittagessen gehen dürfen, weil war ich dann auch in Deutschland eingeladen. Es war toll, der hat einfach gesagt, man muss immer aufpassen, das Unternehmen sozusagen muss jung bleiben und Anführungszeichen gierig sein und unabhängig vom Alter sozusagen der Unternehmer. Und ich habe nachher gesagt, auch sehr, sehr jung sozusagen, den Nachwuchs bekommen. Und es gibt auch doch für mich logische Geschichte, dass man zwischen 30 und 45 eigentlich sozusagen komplett im Saft ist. Also physisch und auch sozusagen technisch vom Fortgeschrittenen her. Und ab 45 ungefähr, das ist, kann man sich genau sagen, nimmt es halt auch ab. Also die Leute sollen schon mit 30 und 35, ab 30 oder über 30 richtig in die Verantwortung gehen. Und ich habe das ja gemacht, ich war ja nicht einmal 24, als ich selbstständig geworden bin. Und deshalb habe ich gesagt, ja, da müssen die Jungen sozusagen wirklich jetzt auch hinein, sonst wird das Unternehmen sozusagen die Jugend nicht bewahren.
Zu mir hat der Familienunternehmer gesagt, Betriebsübergaben sind ja wie ein Schlachtfeld, also so Schlachtfeld-Familienunternehmen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Weil ja, Bau scheitern ja in dem Prozess.
Ja, keine Frage. Ich denke, wirklich herausstellen, ob man es gut gemacht hat, tut sich erst in der dritten, vierten Generation. Also das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Also ich denke schon, wir haben mehrmals auch auf der Uni oder über Familienbetriebe und Betriebsübergabe sozusagen auch referieren dürfen. Im Endeffekt gehören da Spielregeln her, da können die Leute von der Problemstellung her immer sozusagen, muss man das gemeinsam machen. Und da war auch, ist auch für mich schon eine Erkenntnis gewesen, auch bei einem Seminar 2002 habe ich angeregt, praktisch das dann auch Gerhard und diese Referentin, die war für mich ein Hammer, ein bewusster Dame genommen, mit der ich gemeinsam in Oberstreich einen Vortrag gehalten habe, aber bei einem anderen Veranstalter. Und der hat dann das gemacht und die hat das Leben in Viertel eingeteilt, alles ungefähr. Und hat aber herausgeschält, dass uns klar war, dass, so wie ich war im dritten Lebensviertel, auf Sprung zum vierten Lebensviertel, einfach ganz anders denken muss, als wie die Leute im zweiten Lebensviertel. Und die Aussage war, Wertschätzung sozusagen ist einfach Grundvoraussetzung. Aber Toleranz muss die ältere Generation haben, weil die ältere Generation war mal jung und die junge Generation war aber noch nicht alt. Und damit, mit dem Ansatz, das hat mir auch total geholfen, habe ich meines Erachtens, also jetzt aus meiner Sicht, wenn man die Jungen fragt, werden sie es anders sehen vielleicht, aber aus meiner Sicht habe ich eine Toleranz entwickelt, die ich mir selber nicht zugetraut habe.
Wie gelingt das? Wie gelingt es, so eine Toleranz zu entwickeln?
Ja, indem ich einfach an der ersten Stelle stehe, es geht ums Unternehmen. Mhm. Es geht um den Fortbestand des Unternehmens und wenn man sich da klar macht, und das war ja immer mein Problem, ich habe öfter sozusagen auch beim Ausstieg von meinem Partner immer im Hinterkopf gehabt, ja, jetzt, da sind 50 Leute, 55 Mitarbeiter und so, die haben alle Familien, also was da alles dranhängt. Und das haben wir auch in einem Seminar verglichen mit einem Baum, ja, von den Früchten sozusagen, unglaublich, wie viele da leben. Und wenn man da einen Fehler macht und einfach den Baum umschneidet, dann nachher, wie schaut es dann aus? Also da haben viele dann Riesenprobleme und ich habe mich schon immer verantwortlich gefühlt für die Unternehmen, die Mitarbeiter und deren Familien auch, dass man sagt, hoppla, wenn es Probleme gibt, dann soll man auch helfen, dass vor allem die Existenz da nicht wirklich bedroht ist.
Wie baut man so eine Firmenkultur eigentlich auf, die was ihr gelebt habt? Wie gelingt das?
Viel Kommunikation, Moderation. Ich glaube sowieso, also ich war wahrscheinlich mehr Moderator als Unternehmer. Ich meine, schon natürlich mit den Mitarbeitern zu den Kunden gefahren und so, aber immer ganz klar, auch im Vertrieb, nicht, dass man einfach die Kompetenz den Mitarbeitern wegnimmt, indem man sagt, ja, wenn man beim Chef anruft, da geht noch was billiger oder. Nein, immer viel am Telefon, viel bei Kunden, aber ich habe immer gesagt, dann dem Angebot, wird dann von dem und dem Mitarbeiter gestellt. Also komplett den Rücken stärken, auch wenn sozusagen das eine oder andere mal schief geht, immer ganz klar hinter den Mitarbeitern stehen.
Wie gelingt Loslassen, Gerhard?
Ja, da braucht man nur eines Erachtens nur sich vor Augen führen, was sich und unser Sein ist einfach endet, das wissen wir, also das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man für sich sozusagen eine Bodenständigkeit, eine Zufriedenheit entwickelt, weil ich sage immer, wenn man unzufrieden ist, dann braucht man nur eine Runde durch die Klinik machen oder braucht nur ein bisschen die Nachrichten anschauen und dann kann man nur dankbar sein, dass man sozusagen in der Gegend zu dieser Zeit erleben darf und nicht woanders hineingeboren wurde.
Mhm. Du bist ja unternehmerisch tätig gewesen, aber es gibt ja eigentlich noch so einen zweiten Bereich in deinem Leben, den Fußball. Und insbesondere FC Wacker Innsbruck, du warst ja auch bei der österreichischen Bundesliga tätig. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Also warum hast du dich dann...
Ja, das war... Fußball? Da bin ich schon wie eine Jungfrau zum Kind dazugekommen, aber es ist eben ganz wurscht. Ich habe schon mehr Sachen gemacht, aber immer, wenn ich ja gesagt habe, dann habe ich es ernst genommen und mit vollem Einsatz. Also ich finde oft unfair, wenn man sozusagen ja sagt und eigentlich dann das so dahin plätschert. Also im Endeffekt war das einfach nach dem Mega-Crash vom FC Tirol. Wie es halt Wattens, ich war im Wattener Vorstand, mit wirklich gebeten worden vom offiziellen Tirol, von der Politik, ja, wie tun wir jetzt da, dass es relativ rasch wieder einen Spitzenfußball im Innsbrucker Tivoli gibt. Und in Wattens hat man auch immer gesagt, ich bin ein bisschen philosophisch unterwegs immer und das war dann ein relativ leichtes, das Wattener Konzept, das ja eigentlich mit dem FC Tirol schon gegeben hat, wo man gesagt hat, FC Tirol ist die Nummer 1, warten Sie sozusagen die Nummer 2 in Tirol und ist ein Zulieferer sozusagen für Spieler für den FC Tirol. Und dann haben wir halt das weiterentwickelt und gesagt, ja okay, jetzt wieder dann ein Innsbrucker Verein, aber FC Tirol hat man nicht nutzen können, Wacker Innsbruck hat man da nicht nutzen können. Die Politik hat gesagt, Wacker Tirol. Und dann war es halt so, dass wir, also Wattens gebeten wurde, da sich einzusetzen. Und dann war da eine fürchterliche Zeit eigentlich, weil man rechtlich da das nicht wirklich überblickt hat. Man hat dann sofort eine Spielgemeinschaft gründen müssen. Die Spielgemeinschaft hat aber nicht aufsteigen dürfen in die Bundesliga, weil der FC Wacker ist neu gegründet worden, den hat es nur ein Jahr gegeben und hätte sich sozusagen auflösen müssen. Dann hat man festgestellt, ja, aber man muss mindestens 3 Jahre sozusagen Mitglied des ÖFB sein, damit man in die Bundesliga kommen kann. Und war ein Jahr Mitglied. Dann hat es aber einen Beschluss gebraucht von allen Vereinen, die einverstanden waren, dass sozusagen Wacker Innsbruck wieder in den Profifußball aufsteigen kann. Und so ist uns halt mit riesen Einsatz gelungen, den Durchmarsch wirklich von der Regionalliga als Spielgemeinschaft in die oberste Liga wieder zu schaffen. Und eigentlich war das nur, ich habe mich halt bereit erklärt, da muss ich immer wieder schmunzeln, der Obmann vom FC Wacker Innsbruck war ja damals der Sportstadtrat Michael Belowski und der hat halt im November, Dezember sagen müssen, er hat gesagt, ja, Sportstadtrat, das ist eigentlich unvereinbar, dass er da für den Verein auch Obmann ist, er ist ja für alle Vereine zuständig und ich habe mich nachher bereit erklärt, interimistisch das zu machen und interimistisch ist halt dann bis 2008 gegangen. Also da bin ich dann auch reingerutscht in Wien und so in der Bundesliga am Vizepräsident und dann letztendlich das zweite Mal dann Aufsichtsratsvorsitzender. Also ja, da gibt es halt eines andere und ich denke, wir hätten viel erreicht und es tut nach wie vor sozusagen weh, wie das Ganze geendet hat. Das ist halt so.
Was war da eigentlich für eine Krise vorher, die was du angesprochen hast? Weil ich Also ich bin jetzt nicht 100% in der ganzen Historie involviert. Ich bin 1996 geboren. Ich glaube, das war so um die 2000er Jahre.
2002,
ja. Ja, 2002, da war ich sechs.
Ja, ist klar.
Was war da genau? Also was war da die Krise, die was da gegeben hat?
Ja, die Krise der FC Tirol ist ja, bevor es einen reinen Bankrott gegeben hat, war das der größte Nachkriegskonkurs, so muss man sagen. Da hat man gemeint, jetzt ist alles aus, sozusagen. Aber es ist eben bei allem so. Dann entsteht wieder was Neues. Und da waren wir schon ziemlich nervös, weil das Tivoli-Stadion steht da und keine Mannschaft mehr. Und das ist ja, war damals 2002, haben dann schon, also Politik hat zusammengeholfen, dass da sozusagen wieder was entsteht. Und Wattens war halt sozusagen der Verein, und ich war im Vorstand von Wattens eben, der auserkannt wurde von der Politik, dass man da mithilft.
Was hast du was hast du vom Fußball lernen können für deine unternehmerische Sichtweise? Hat es dir was gegeben?
Ja, ich glaube, dass ganz egal welche, sag jetzt mal Körperschaft oder so, es geht eigentlich immer wieder um die gleichen Themen. Also deshalb kann ich heute viel, viel mehr verstehen, dass ich unter Umständen fachlich von dem, was ein Unternehmen macht, also jetzt technisch, gar nicht so viel wissen muss und trotzdem sozusagen das Unternehmen leiten kann. Weil es einfach notwendig ist, dass einfach wirklich die Mitarbeiter, die Funktionäre, die müssen extrem unterstützt werden. Und da gibt es viele Möglichkeiten, da muss ich nicht unbedingt total vom Fach sein. Also ich verstehe technisch vom Fußball, da habe ich mir so viel erklären lassen und habe immer eigentlich gesagt, also für mich ist einfach wichtig, bitte das so erklären, dass ich mit meinem Verstand das auch verstehe. Und deshalb habe ich immer wieder nachgefragt und mir viel erklären lassen. Und eigentlich die Hauptaufgabe ist, zu prüfen, ist das logisch, ist das für mich verständlich. Und dann kann man sozusagen gewisse Dinge machen. Das war im Unternehmen so, das war beim Fußball ganz das Gleiche.
Das hängt ja auch mit Demo zusammen, oder? Also zu sagen, man weiß nicht alles, weil das ist ja ein großes Zeichen eigentlich von Demut, was ja ab und zu vielleicht verloren geht in gewissen Bereichen.
Ja, ich staune da sowieso oft, was sich Leute zutrauen.
Okay.
Von allem sozusagen, in jedem Bereich sozusagen alles zu wissen. Also das traue ich mir hinten und vorne nicht zu.
Wo würdest du sagen, kennst du dich am besten aus?
Ich glaube schon ganz integrativ zu denken, also wirklich an etwas Großes, Ganzes sozusagen zu denken. Und nicht zum Beispiel nur etwas steuerlich zu sehen. Dann ist es auch, wenn man nur einseitig was sieht, dann ist es sozusagen gefährlich, kann auf der anderen Seite was passieren. Das ist beim Unternehmen, war das auch extrem. Wenn man dann nur durch Zahlen führen würde, ganz gefährlich, weil ich sage jetzt, wenn heute 20% von der Produktpalette isoliert betrachtet nicht den Ertrag bringen, aber ich nicht genauer schaue, ob man nicht bei den 80% dann auch viel verlieren, weil wir einfach ein Gesamtprogramm liefern können, dann muss ich auch diese 20% weniger Ertrag bringen, darf ich nicht einfach wegschmeißen oder aus dem Vertriebsprogramm nehmen, sondern die muss ich halten, weil die auch die 80% unterstützen, wo Geschäft ist. Und das ist in vielen Bereichen so, dass man da, ich denke gerade jetzt beim Fußball, Damenfußball, jetzt boomt es. Also ich habe da immer wieder gestaunt, wie man das alles lächerlich macht und eigentlich gar keine Vision hat, wie sich das entwickeln könnte. Und das Gleiche ist aber im Unternehmen auch. Da haben wir auch dann entwickelt, dass man Maschinenpaket entwickelt, näher mit den Firmen zusammenarbeitet, wirklich mit Firmen gemeinsam technische Entwicklungen macht, wo ganz, ganz wichtig ist, dass es dem Kunden eben auch gut geht.
Du hast, bevor wir aufgenommen haben, hast du erwähnt, eigentlich ist ja der Auftraggeber der Besitzer des Unternehmens, weil der hat ja die größte Macht, weil wenn der Auftraggeber keine Aufträge mehr verteilt, dann
ja, ein bisschen korrigieren. Also der Kunde ist der Arbeitgeber.
Ja, genau. Ja.
Aber hat natürlich mit dem Unternehmen insofern zu tun, dass man eben partnerschaftlich umgehen muss, wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeiten und wirklich eine Freude hat, wenn es beiden gut geht. Aber das in der ganzen Wertschöpfungskette. Ich habe immer gesagt, es bringt einfach nichts, aber man lernt leider was anderes. Und ich habe auch solche Seminare miterlebt, dass man einfach sagt, ja, was ich dem Lieferanten herausgerissen habe, brauche ich selber nicht mehr verdienen. Wenn ich das wirklich dann zum Maxime mache, dann darf ich mich nicht wundern, weil ich dann ziemlich einsam werde und mir eigentlich keiner hilft. Also so gibt es in manchen Fällen ist wichtig, dass man Toleranz braucht von den Lieferanten, aber ich darf den nicht ständig ausnehmen oder im Umgang mit Versicherungen. Für mich so weit verbreitet, ja, tut er nichts an, es zahlt eh die Versicherung. Ja, für mich ist die Versicherung ein Partner, wo ich, wenn es einmal blöd hergeht, einfach mir erwartet, dass man sich zusammensetzt und sagt, vielleicht, wenn das jetzt gerade nicht ganz klar ist und man auch juridisch sagen könnte, da haben wir keine Haftung oder da braucht man nichts zahlen. Mir ist ständig gelungen, einfach vernünftige Lösungen in der Sache herzubringen. Und das geht nur, wenn man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und vor allem, wenn man Vertrauen aufgebaut hat.
Wie findet man eigentlich die Positionierung für die Produkte und auch für sich selbst? Weil du hast ja dann auch eigentlich immer klare Stellung bezogen, hast ja auch selbst positioniert. Wie findet man das?
Ja, ich sage nach wie vor viel Bauchgefühl und viel Kommunikation. Also wenn ich heute mit Kunden viel kommuniziere, dann kriege ich schon ein Gefühl, was wirklich sozusagen die Probleme sind, die wir den Kunden abnehmen können. Und da muss ich mich halt dann drauf stürzen und mit der Zeit wird man einfach dann Spezialist auf ein Gebiet. Das ist ja bei uns auch so, das ist so ein breiter technischer Bereich, was da geboten wird, dass es, das war noch zu meiner Zeit, wo wir gedanklich umgedacht haben, das ist ja mir selber so gegangen, wie im Außendienst war, da kommt so viel Neues daher, dass du nur mehr studieren könntest und nicht mehr kommunizieren. Und dann haben wir gesagt, wir müssen auch da umwenden und sagen, jeder Techniker bei uns ist quasi ein Facharzt und in einem Bereich ein praktischer Arzt. Und im Bereich, wo er praktischer Arzt ist, kann er sich einigen auch sozusagen mit den ganzen Neuerungen beschäftigen. Aber wenn das alle immer machen würden, dann kommt man vor lauter Studieren nicht mehr zum Verkaufen.
Hm. Du hast jetzt mehrmals Seminare angesprochen. Was war so das beste Seminar, was du besucht hast?
Nein, da gibt es kein Bestes. Das sind immer unglaublich auf der Uni. Ich möchte da auch keine Namen nennen, sonst vergesse ich da sicher einige. Aber ich habe da Leute kennengelernt, die haben mich geprägt. Und ja, es ist, ich sage so, auch diese Diskussionen, für mich war einfach interessant, dass zum Beispiel aus dem einen Seminar hat man dann da eine Deutsche angeboten, 2 Tage nur mit mir, kostenlos. Und das sind Sachen, die unglaublich, was man da sozusagen an Feedback bekommt. Und ich kenne überhaupt kein Seminar, wo ich nicht was mitgenommen habe. Oft auch, wo ich gesagt habe, ja, der Prozentsatz ist jetzt gering, dass da sozusagen Neuerungen waren. Ich habe selber auch ziemlich viele Seminare gegeben. Und da waren einfach die Teilnehmer, waren für mich unglaublich sozusagen, was man da lernen hat können auch.
Was hoffst du deinen Sohn mitgeben zu können? Oder was hoffst du, dass du deinem Sohn vermitteln hast können?
Ja, das ist einfach am Boden bleiben. Also wirklich Demut, Dankbarkeit und einfach die Gruppe sozusagen über das Einzelne zu stellen, weil man mitbekommt, es ist wirklich so, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude.
Wie ist das beim Fußball? Also wie findet man da die passende Strategie oder wem gehört eigentlich der Verein? Ja, das sind es jetzt die Fans, die was quasi dem Verein tragen oder Es gibt ja schon Parallelen zum Unternehmertum, aber es ist dann doch irgendwie anders, finde ich, zu einem gewissen Teil.
Ja, natürlich sozusagen. So gläsern sozusagen, dass ständig Tausende sozusagen einfach sagen, so ging es besser, das ist ja bei der Firma nicht. Also drum sagt man ja, es gibt ja eben jeder österreichische Teamchef sozusagen fürs Nationalteam, das sind schon andere, in der Öffentlichkeit sozusagen ist da schon was anderes los, das ist keine Frage. Und da wird man halt extrem kritisiert und man muss da schon auch ein bisschen eine dicke Haut bekommen, weil teilweise passieren da Dinge, wo ja jeder sagt, in den sozialen Medien und so, ist unglaublich, was da alles verbreitet werden kann und was uns da auch laufend passiert ist, da muss man einfach gesättelt sein und sagen, ja, okay, aus seiner Sicht oder aus deren Sicht ist es halt so, aber wahrscheinlich ist da viel Nichtwissen dahinter.
Hm. Würdest du sagen, du hast eine tiefe Verbundenheit gehabt mit dem Verein?
Ich glaube, dass man meint, ich bin totaler Fußballfanatiker, das bin ich nicht. Ich bin Organisationsfanatiker, keine Frage, also auch sozusagen auch Bundesliga weiterentwickeln, auch in Tirol sozusagen habe ich mein gebildet, mehr erreichen zu können, wie dann letztendlich möglich war. Ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich gesagt, also ich bin angetreten aus dem FC Wacker, einen leuchtenden Stern zu machen und nicht eine kurzfristige Sternschnuppe. Aber da, wenn man solche Aussagen tätigt, da wird man sofort sozusagen unglaublich, ja, da ist ein Träumer und weiß der Teufel. Also es ist einfach schon Visionen zu entwickeln. Ich habe teilweise mittlerweile sozusagen die Erfahrung gemacht, wer Visionen hat, wird einfach abgestempelt als völliger Träumer. Und ich glaube aber, dass man Visionen extrem braucht, um wirklich auch Ziele zu erreichen.
Mhm.
Und deshalb die Verbindung, es hat einfach wehgetan, das Ende sozusagen, wie es geheißen hat, die GmbH wird in den Konkurs geschickt, was ja nach meiner Zeit war, ich war ja 2 Jahre, habe ich ja da keine Funktion mehr gehabt. War einfach schade, keine Frage. Und das ist aber bei jeder Organisation, letztendlich muss ich beim Fußball auch zugeben, nachhaltig haben wir gar nichts erreicht. Also das war ein ständiges Dahindümpeln, aber wirklich sozusagen nachhaltig ist vielleicht noch einmal die Aussage, die ich schon mehrmals getätigt habe. Ich hoffe halt, dass die Scheiße, die wir da miterleben mussten, dass das ein Humus wird, aus dem dann wirklich sozusagen was Nachhaltiges entstehen kann. Da haben wir auch was beigetragen, was Gutes beigetragen.
Hm. Wann weiß man eigentlich, ob man das Richtige für sich im Leben gefunden hat und wo man richtig aufblühen kann? Oder dass man sich nicht zu sehr in die Rolle verliebt, weil ich glaube, dass das ja ab und zu so eine Schwierigkeit ist. Und bei dir habe ich das Gefühl, du hast immer den Menschen im Mittelpunkt gesehen und immer das große Ganze gesehen und du bist in dem aufgegangen. Aber ab und zu, würde ich jetzt einfach mal so pauschalisieren, gibt es Menschen, die was sich in ihre Position, in den Titel, in das Unternehmen verlieben, aber eigentlich nicht in das Tun selbst, sondern in den Status verlieben.
Ja, es ist ganz, ganz, ganz schwierig. Das habe ich ja schon miterlebt, vor allem beim Fußball. Man muss einfach wissen, unglaublich, jeden Abend sozusagen, wenn man zu 3, 4 Events eingeladen, also oder wöchentlich, sagen wir mal, zu 10 ungefähr, also wirklich unglaublich. Aber da muss einfach klar sein, da wird eigentlich nicht die Person eingeladen, sondern die Funktion. Und wenn ich das sozusagen nicht wirklich auch verinnerliche und das alles relativiere, was da sozusagen an Hype passiert, dann kann ich wahnsinnig tief fallen. Und das ist mir immer, also ich habe das immer nüchtern gesehen, habe auch nie ein Problem gehabt mit wirklich höchsten Funktionsträgern, ganz normal sozusagen zu reden, Termine auszumachen. Teilweise waren sie auch bei mir zu Hause. Also alles ganz normal und das war völlig klar, wenn man die Funktion nicht mehr hat, dann hat man halt eine Basis an wahren Freunden, das war aber auch dann vorher sozusagen funktionsunabhängig. Das ist einfach so. Und ich denke, die persönliche Zufriedenheit, ich habe früher auch den Fehler gemacht, habe ich auch geändert. Silvester habe ich immer am Vormittag hingeguckt, ins Büro ganz zurückgezogen und habe gesagt, was hast du für das Jahr vorgehabt? Und habe den Fehler gemacht, dass ich viel zu viel angeschaut habe, was nicht so gelungen ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Und war auch free von einem Seminar, mit Glas halb voll und halb leer. Das habe ich dann umgedreht und dann bekommt man einfach viel mehr Stolz. Sagt man, ja, Moment, das und das und das ist super gelungen und das weniger. Und es ist halt so im Leben. Es gibt Plus-Minus-Listen, aber wenn die Minusliste wesentlich kürzer ist wie die Plusliste, dann kann man ja nur zufrieden sein.
Mhm. Ich habe nur 4 Fragen an dich, Gerhard.
Okay.
Worum geht es im Leben wirklich, deiner Meinung nach?
Also, für mich geht es schon darum, dass man sagt, wir haben alle ja begrenzte Zeit. Sollten die Zeit nützen, dass wir auch in unserer Umgebung und natürlich vom Ich zum Du zum Wir, ich muss zuerst sozusagen mit mir im Reinen sein, dass man doch sozusagen daran arbeitet, dass in der Umgebung und bei sich selber das Leben einfach ein Stück besser wird, ein Stück angenehmer, ganz egal auf welcher Stufe, ob das bei mir sozusagen die Familie, ich kann nur mehr alle Zähne abschlecken, alle sind gesund, also es ist keiner drogenabhängig, also oder keine Drogen, es ist einfach, ja, passt, man sagt, man hat was beigetragen, dass sozusagen das Leben lebenswert ist. Und für mich ist sowieso das Leben ein Riesengeschenk.
Was hast du in deiner Lebensschule lernen können? Also was sind so die 3 wichtigsten Dinge, die was du mitnehmen hast können?
Schon immer zuerst fragen, was kann ich dafür tun, dass es besser wird. Und ich kann eigentlich nichts tun, die anderen müssen. Das hat für mich so eine Breite bekommen, dass man eigentlich immer mehr versucht, von sich sozusagen weg zu diskutieren und immer sind die anderen dafür verantwortlich und schuld, dass es nicht so geht, wie ich mir es vorgestellt habe. Also ich kann nur sagen, für mich, ich habe immer, wenn ich ja, wiederhole mich, wenn ich ja gesagt habe, dann habe ich gesagt, ich tue mir überhaupt nicht leid, auch wenn es teilweise man gesagt hätte, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber egal, Erfahrung hat man immer nachher gemacht und das bringt dann weiter.
Mhm.
Also, ich weiß nicht, ob die Antwort jetzt da ausreichend ist, aber ich denke, es geht um Zufriedenheit. Nicht satt sein, das wäre das Falsche. Also, sondern einfach neugierig bleiben, am Leben teilhaben. Und darum ist für mich, bin ganz hundertprozentig überzeugt, es gibt wieder eine Gegenbewegung, dass man sich im Zug wieder miteinander unterhalten und nicht jeder sozusagen mit dem Handy sozusagen herummachelt, sondern das merkt man auch jetzt schon wieder bei Tagungen, das Menschliche, so wie wir jetzt da zusammenhocken, das ist doch nichts ersetzbar.
Mhm. Was treibt dich jetzt noch in der Pension an? Also hungrig sein, ja, was besser machen, was ist das Golf-Handicap oder?
Nein, da muss ich wirklich sagen, also bisschen sporteln, schauen, auf die Gesundheit schauen, dass der Umgebung gut geht, dass die Enkelkinder Mutz Gaudi haben und dass man da Hitzen macht und so. Also einfach da habe ich genug Tätigkeitsbereiche, wo ich absolut sagen kann, da bin ich zufrieden und es geht mir gut.
Schön. Eine Frage habe ich noch, Gerhard. Was möchtest du noch sagen?
Nein, ich möchte immer noch auffordern, so wie ich es auch in der Familie immer sage, bitte schaut auf euch, schaut auf eure Umgebung und tut alles dazu, was ihr beitragen könnt, damit es eben einfach angenehm ist zu leben.
Schöne Worte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Gerhard. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.
Nichts zu danken.